Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 7. Juni 2024. Es ist der Freitag, die zweite Sessionswoche ist vorbei. Dominik Feusi und Markus Somm. Es ist normalerweise am Freitag Bundesrat, aber Dominik, soviel ich gehört habe, hat der Bundesrat nichts Wahnsinniges beschlossen, was wir jetzt hier speziell vertiefen müssen.
Nein, ganz viele Vorstöße behandelt. Er hat zum Beispiel gesagt, man dürfe die Solarindustrie nicht noch speziell fördern, finden wir gut. Er hat noch anders entschieden, Geld für Digitalisierung von der Ukraine. Wir sprechen in den nächsten 4 Jahren 58 Millionen. Ich weiß auch nicht genau, wo denn das
dringend nötig
versickert. Das ist aber ganz wichtig, schreibt der Bundesrat. Und noch ganz viele andere Medienmitteilungen, die, glaube ich, unsere Zuhörer nicht wahnsinnig interessieren. Aber trotzdem, also ich meine, es läuft trotzdem viel.
Gut, und jetzt kommen wir aber zu einem anderen Thema. Du hast in deinem Bundeshausbriefing, wo ihr alle abonnieren müsst, das kommt jeden Freitag und alle Leute, die sich interessieren für Bundespolitik, für das Bundeshaus, müssen das gelesen haben. Es ist ja so, dass alle, die etwas zu sagen haben im Bundeshaus, das lesen. Du hast mal ausgerechnet, wie angeblich hart ist das Sparen, das der Benjamin Müllemann, der beste Ständerat aller Zeiten, ausgerechnet hat.
Ja, linksgrüne Medien und ihre Adlaten, die reden ja davon, eben, dass jetzt die Entwicklungshilfe plündert würde und dass man kaputt sparen würde. Und alle die Wörter, die wir auch schon besprochen haben, die kommen jetzt. Und ich wollte es einfach mal genau wissen. Es geht ja um 4,2 Milliarden, die die Armee zusätzlich bekommen soll in 4 Jahren. Also muss man die 4,2 muss man durch 4 teilen, gibt 1,05. Und von dem müsste die Hälfte würde man aus der Entwicklungshilfe holen. Das wären also 525 Millionen Franken im Jahr. Und wenn das ausrechnest, vom Gesamtentwicklungshilfebudget von 4,64 Milliarden pro Jahr, sind das 11,3%. Das ist nicht nichts, aber ich glaube, von Plündern kann man nicht reden.
Genau, und du hast ja noch weiter gerechnet, dass das nämlich auch noch schon rein sehr viel erreicht werden würde, wenn man einfach mal die Löhne würde ein bisschen senken auf ein normales Niveau. Wie sieht es da aus?
Oder wenn man die anderen Millionen, die will man ja zum Beispiel bei den Personalkosten holen oder bei den ungebundenen Kosten. Und oder, da laufen jetzt schon die Landwirtschaftssturm und insbesondere die Universitäten, die ETH, weil sie Angst haben, dass sie dran kommen. Aber man könnte es auch einfach mit den Personalkosten machen. Wenn man die dort anfallenden 368 Millionen Franken, wenn man die will erzielen, müssen wir nur die Personalkosten vom Bund, von der ganzen Bundesverwaltung, um 5,9% senken. Und das klingt jetzt noch viel, aber es ist wenig, weil gemäss Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, wir haben ja da schon darüber geredet, verdienen ja die Bundesbeamten im Durchschnitt 12% mehr als vergleichbare Positionen in der Privatwirtschaft. Das heisst, man müsste es nur zur Hälfte angleichen. Nur zur Hälfte, sie würden immer noch mehr verdienen. Und dann wäre das Geld schon drin.
Aber ich finde wirklich, das ist jetzt wirklich sehr, sehr verdienstvoll, dass du das mal ausgerechnet hast, weil es ist wirklich, es zeigt einfach, dass Sparen, jedes Mal, wenn im Bundeshaus gesagt wird, es wird gespart, ist wirklich Zeter und Mordio. Genau. Man tut es so, als wäre das Schlimmste, was es gibt. Und alle Leute, die in der Privatwirtschaft arbeiten, wir arbeiten auch in der Privatwirtschaft, wissen erstens, ja, man muss immer wieder sparen. Kosten ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Und Personalkosten, du hast es am Schluss gesagt, ist fast das Wichtigste, auch in Unternehmen. Es ist immer das Teuerste, Personal ist das Teuerste. Und am Schluss kommst du nicht drum herum, dass du beim Personal musst etwas machen musst. Es ist etwas Normales. Jede Firma kennt das, dass sie mal 10% kürzen müssen. Ist wirklich nicht so schwer. Es tut weh, aber es ist nicht so schwer und alle anderen müssen das auch machen. Ich sehe nicht ein, warum unsere Beamten, die hier in Bern hocken, so unglaubliche Privilegien geniessen, weil so wahnsinnig gut sind sie ja dann auch wieder nicht. Und gerade, ich meine die Entwicklungshilfe, du hast gesagt, 11% müssen wir kürzen. Also das ist schon mal wirklich wenig, das ist nicht viel. Und wenn man dann bedenkt, dass die 4,5 Milliarden, die wir hier einfach jedes Jahr verbrennen in irgendeinem Garten vom Bundeshaus, die sind wirkungslos. Die müssen nicht einmal zeigen, dass sie etwas erreicht haben. Wir haben noch kein einziges Land, haben wir in den letzten 50, 60, 70, 80 Jahren entwickelt. Wir haben nie nicht irgendetwas erreicht. China, ich sage es immer wieder, eines der erfolgreichsten Länder, hat keine Entwicklungshilfe bekommen vom Westen oder fast nichts. Und deshalb sind sie jetzt so schaurig reich und bald sind mehr Entwicklungsländer, wenn es so weitergeht. Nein, es ist also schon sehr stossend.
Was auch noch ein Aspekt ist, dort, den ich immer wieder höre, ich habe eine Debatte verfolgt am letzten Montag, da ist das auch vom Carlos Omaruga, das ist mein Lieblingsständerat von der SP aus Genf, ganz ein netter Herr. Er hat wieder mal argumentiert, es sei ein Skandal, wie wenig dass die Schweiz eben Entwicklungshilfe zahle. Nur, ich glaube, 0,6% vom BIP im Moment. Dabei haben wir ja schon, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was er gesagt hat, 1970 haben wir ja schon versprochen. Wir gehen irgendwie auf 0,7%. Oder 0,8 rauf. Das ist immer wieder Thema gewesen. Was dort immer ausblendet wird, ist, dass in der Schweiz traditionell die private Entwicklungshilfe, also das, was du, Markus Somm und ich, Dominik Feusi, direkt an einem Hilfswerk spenden oder an einem Projekt oder an einem Kollegen, der etwas macht in Afrika, das ist viel höher. Das ist viel höher als in allen anderen Ländern. Ist ja auch klar, weil wir ein wohlhabendes Land sind. Aber die Sozis, die tun immer nur die staatliche Entwicklungshilfe miteinander vergleichen. Und das ist unfair, weil das Geld kommt ja in beiden Fällen, kommt aus unserem Portemonnaie. Und wenn man es nämlich zusammenzählt, dann, ich habe es vor Jahren mal in der Basel-Zeitung gemacht, wenn man es zusammenzählt, müsste es eigentlich wieder mal erneuern, dann tut kein Land so viel Entwicklungshilfe finanzieren in Prozent vom BIP wie die Schweiz.
Genau, und das ist natürlich, es sind natürlich nicht nur Sozialisten, und beim Sommeruga dürfen wir jetzt wirklich mal sagen, das ist ein richtiger Sozialist, das ist ein super, genau. super linker Ständerat, das ist der linkste Ständerat seit dem Lenin. Gut, der Lenin ist nie ein Ständerat geworden.
Gott sei Dank.
nein, aber immerhin hat in Zürich hat er gelebt und der Gemeinderat von Zürich ab und zu zusammengeschissen. Also wenn er länger in der Schweiz gewesen wäre, wäre er vielleicht noch Lenin, wäre der Lenin auch noch Ständerat werden. Nein, Spass beiseite. Es sind ja nicht nur die Sozialdemokraten, die das sagen, sondern es ist auch Duno, der raffinierterweise die ganze Zeit nur die staatliche Entwicklungshilfe vergleicht. Das Gleiche gilt nämlich, was du gesagt hast, auch für Amerika. Amerika, wo ja Charity wahnsinnig wichtig ist, private Charity ist unglaublich wichtig. Die Amerikaner sind enorm grosszügig, gute, alte Protestanten. Dort ist die Entwicklungshilfe genauso viel höher, wenn man die Private dazu nimmt, sodass sich die Amerikaner nie mehr müssen irgendeinen Vorwurf gefallen lassen. Sie leisten übrigens auch staatliche Entwicklungshilfe fast am meisten auf der Welt. Also absolut sowieso, aber auch pro Kopf sehr, sehr viel. Aber eben, die UNO, und da sieht man eben, was eigentlich der Geist dahinter ist. Die UNO tut auch nochmal die staatliche anschauen. Und warum geht es eigentlich da? Es geht doch darum, dass die Etatisten einfach wollen, dass der Staat grösser wird. Ja. Ob das eine Wirkung hat, ist ihnen scheißegal. Ja. 1970 haben wir das schon gefunden, dass wir Entwicklungshilfe vielleicht ein bisschen zu wenig machen. Jetzt bis zu gut einmal eine saubere Bilanz. Dazu soll das mal machen. Eine saubere Bilanz. Wo haben wir das BIP von diesen armen Ländern irgendwann positiv beeinflusst?
Bitte nicht Dezza. Ich will wirklich.
Nein, nicht Dezza, stimmt.
Eigentlich ich Beispiel, ja, oder nein, geben wir einen Auftrag an Tambisa Moyo, ganz eine tolle Ökonomin, ich glaube aus Kenia. Ich habe auch schon also Kongress von liberalen Thinktanks, Leute aus Nigeria kennengelernt. Du hast es Bern einfach die Woche schon mal erwähnt. Die sagen alle, bitte, hört auf, lasst uns in Ruhe. Kämpft, wenn ihr etwas macht, dann kämpft gegen Korruption, gegen Überregulierung, sorgt dafür, dass Menschen in Afrika, die eine Firma auftun, nicht zuerst irgendwie eine riesige Summe aufwenden, um Leute zu schmieren, bis sie überhaupt dürfen, irgendwie aus ihren Talenten und aus ihren Träumen ein Business machen. Das ist nämlich der beste Antrieb.
Und was sind die beliebtesten Schmiermittel in allen den Ländern? Häufig Entwicklungsgelder, die an irgendwelche Bonzen fliessen oder noch besser an die NGOs, die alle in Bern hocken. Gut, ich gebe zu, Bern ist natürlich auch eine Stadt, die man noch ein bisschen entwickeln sollte. Die sind auch bald vom Entwicklungslandniveau wieder. Nein, aber es ist eine gute Idee. Dominik, alle bürgerlichen Parteien gut zuhören. Das wäre doch eine super Motion. Zwingen doch Ignacio Cassis, dass er so einen Auftrag macht, dass er, sagen wir, 5 führende afrikanische Ökonomen beauftragt, sie sollen die Schweizer Entwicklungshilfe in Afrika in den letzten 50 Jahren bewerten. Was das gebracht hat und was nicht. Weil das ist eine Sauerei, dass die einfach Geld ausgeben können, ohne dass sie jemand richtige Rechenschaft darüber ablegen müssen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, ja, wo ähnlich ist. Die 22 Gemeinden im Kanton Zürich, aber 22 Gemeinden im Kanton Zürich haben einen offenen Brief an Beat Jans geschrieben. Um was geht es?
Ja, das ist eindrücklich. Der Alex Reichmuth hat darüber geschrieben. Die schreiben an Beat Jans, es geht einfach nicht mehr, wir schaffen es nicht. Die Asylbewerber, die du reinlässt, bei uns unterzubringen. Und es ist ja, der Bundesrat Beat Jans tut ja immer so, als sei das ganze Asylproblem nur ein Verteilungsproblem. Wahrscheinlich für Sozialdemokraten ist immer alles ein Umverteilungsproblem. Es ist einfach ein bisschen schwieriger, wenn es um Menschen geht, als um Geld. Und man hat im Kanton Zürich die Quote aufgetan von 13 Flüchtlingen pro 1000 Einwohner, die Gemeinden müssen, können unterbringen auf 16. Und die 22 Gemeinden schreiben, das ging nicht. Und das geht insbesondere nicht, weil mittlerweile die viele Flüchtlinge eben schon 5 oder 7 Jahre da sind, je nachdem vorläufig aufgenommen oder wirklich Asylstatus. Und dann fallen sie zwar aus der Statistik raus, aber irgendwo wohnen müssen sie ja gleich noch. Also ich kann mich dann nicht auf die Straße stellen. Und darum braucht es eben nicht einfach nur ein bisschen mehr. Es braucht immer noch mehr. Und die Gemeinden, wir haben dann noch ein paar O-Töne von Stefan Schmid, Gemeindepräsident von Niederglatt, der direkt betroffen ist, der sagt einfach, es geht nicht mehr. Oder? Wir schaffen das gar nicht, weil die Situation so ist, wie sie ist. Und wir wollten mal Beat Jans das schildern.
Also es heisst einfach wirklich, es ist Zeit zum Umdenken. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel auch in der Asylpolitik, auch etwas, was wahnsinnig viel Geld kostet. Wir haben es gestern schon erwähnt, Teil von diesen Entwicklungsgeldern gehen ja auch noch in unsere Asylpolitik. Genau. Also das ist so ein Leerlauf und es bringt so nichts. Und da muss ich sagen, da haben wir heute einen sehr interessanten Artikel zu loben. In der Zürich-Zeitung von Daniel Gerni. Den Daniel Gerni kenne ich gut. Und ich meine, er ist ein sehr netter Mensch und intelligent auch, aber er war immer ein bisschen auf der softbürgerlichen Seite gewesen. Und seit letzter Zeit, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, ist er nicht gerade ein Hardliner geworden, aber er hat doch eindeutig in der Ausländerpolitik ein bisschen eine neue Meinung entwickelt. Warum, wissen wir nicht. Wir müssen ihn vielleicht einmal fragen. Aber er hat einen guten Vorschlag heute. Er hat gesagt, im Prinzip sollte die Schweiz das Ruanda-Modell der Engländer wirklich ernst nehmen, studieren und vielleicht auch anwenden, vielleicht mit Senegal und so weiter. Und wir haben schon ein paar Mal über das geredet. Warum wäre das so gut? Es wäre einfach gut, weil auf Senegal will niemand. Und das ist ja bei Ruanda genau der gleiche Witz. Oder echte Flüchtlinge gehen auf jeden Fall auf Ruanda oder auf Senegal, wenn sie davor stehen, werde ich umgebracht in meinem Land oder nicht. Aber die Unechten, die wollen eben eigentlich lieber in die Schweiz, weil sie ein besseres Leben wollen. Was ich ja verstehe, das ist ja nicht der Punkt, aber es ist eben nicht Asylpolitik, die diese Leute sollte, behandeln, sondern da wäre vielleicht etwas anderes, wäre vielleicht eine intelligentere Immigrationspolitik, wo man die Leute könnte berücksichtigen. Aber so wie es jetzt ist, ist es ein Beschiss. Und der Daniel Gerni sagt noch etwas anderes Interessantes. Es sind ja etwa nur 5 Länder, wo die meisten Asylbewerber sind, etwa rund 30'000 oder, pro Jahr. Die meisten kommen aus 5 Ländern. Und jetzt müsst ihr hören, was die 5 Länder sind. Das ist Türkei, das ist Marokko, das ist, jetzt muss ich gerade schauen, Algerien, es ist Eritrea und dann nochmal ein afrikanisches Land. Ich habe jetzt vergessen, spielt keine Rolle. Der Witz ist, es sind alles Länder, wo wir eigentlich wissen, das sind nicht Länder, wo es so wahnsinnig viele politische Verfolgte gibt. Vor allem auch zum Beispiel im Maghreb gar nicht. Und die meisten von diesen Leuten, zum Beispiel Nordafrika, ist ganz erstaunlich, die werden praktisch alle wieder abgelehnt. Aber wie gesagt, sie gehen nachher nicht zurück. Wenn sie jetzt in Senegal würden abgelehnt werden, ja, dann sind sie in Senegal und sie sind nicht bei uns und sie würden gar nicht mehr auf Senegal gehen, wie sie natürlich heute nur in die Schweiz kommen, wie sie ganz genau wissen, es spielt keine Rolle, ob ich eine Asylberechtigung habe oder nicht. Der Beat Jans schaut sowieso, dass ich bleiben kann, ob in Riechen oder in Pratteln. Wir können bleiben und das ist so ein wahnsinniger Anreiz. Das gleiche Problem hat ja Deutschland. Wir haben alle im Westen das Problem. Deshalb muss man Asylpolitik wirklich radikal neu denken. Dänemark geht voran, Holland geht bald voran, England geht voran, alles vernünftige Länder. Beat Jans, bitte in der Ferien mal die Länder besuchen.
Nein, lieber am Wochenende schnell, weil nächste Woche kommt nämlich so ein Vorstoss.
Geh mit dem Zug, nicht mit dem Flugzeug.
Genau, nicht mit dem Bundesratschat. Aber nächste Woche kommt eben ein Vorstoss, den der Ständerat schon genehmigt hat, von der Petra Gössi, kommt in den Nationalrat. Das kann man auch im Briefing lesen. Dort geht es darum, dass eben der Beat Jans aufgefordert wird, mit einem Drittstaat ein Transitabkommen abzuschliessen für Eritreer. Ich finde, wenn man es dann für die Eritreer macht, kann man es für die Marokkaner und für die Afghanen auch noch machen. Aber ja, mindestens mal für die Eritreer. Und das Fände ich sehr wichtig. Umgekehrt, Beat Jans hat eh wahnsinnig stressig. Am Mittwoch muss er dann in den Ständerat. Und da geht es auch um mehrere Asylvorstöße. Unter anderem ein Vorstoss von der Esther Friedli, Ständerätin St. Gallen, SVP, wo Bezahlkarten fordert. Und das ist lustig, weil die Bild-Zeitung hat gerade heute wieder eine Bilanz online gestellt. Und gestern war es. Und schreibt, ja, die Bezahlkarten, die man hier eingeführt hat, in einigen Landkreisen in Deutschland, das ist ein Erfolg. Die Migranten gehen arbeiten oder sie reisen ab.
Genau, das ist sehr gut. Und das ist auch etwas, wo man bis jetzt in der Schweiz nichts davon wissen. Und jetzt hat man doch hier mal ein Beispiel. Beat Jans Bild-Zeitung lesen. Wäre auch mal etwas, das kann ich auch lesen. Einfach, es wäre so wichtig, und das meine ich jetzt ganz ernst, Beat Jans ist ja ein offener, durchaus intelligenter Mensch. Und er sieht ja, dass er ein Problem hat. Und es kann doch nicht so weitergehen. Fangen wir mal an, kreativer denken in dieser Bundesverwaltung. Wir haben ja einen guten Lohn für das. Bringen wir mal neue Vorschläge. Wieso kann es nicht weitergehen? Ich muss noch schnell nachtragen. Ich habe es jetzt schnell nachgeschaut. Afghanistan ist natürlich das fünfte Land. Unser Lieblingsland. Gestern oder vorgestern haben wir wieder eine Messerattacke von einem Afghanen. In Mecklenburg-Vorpommern, wenn es mir recht ist. Das ist im Osten von Deutschland, im Nordosten von Deutschland. Es ist nicht zum Glauben. Hört mal auf. Wieso nehmen wir Leute auf, die uns nachher solche Schwierigkeiten machen? Gut, gehen wir zu einem anderen, ganz anderen Thema. Ja, die Abstimmungen, das ist der grosse Ding, der grosse Punkt. Der 9. Juni ist am Sonntag, das ist bald, da haben wir ein paar Volksabstimmungen. Was muss man da dazu noch sagen?
Ja, gehen stimmen. Wie es rauskommt, ist relativ klar. Das Stromgesetz dürfte angenommen werden und die anderen drei Vorlagen, die zwei Gesundheitsinitiativen und dort Anti-Impf-Initiativen, die werden abgelehnt. Und das Interessante ist nachher, weil am Nachmittag gibt es Bern einfach Spezial, oder Markus?
Genau, das ist ganz wichtig. Also, wir wissen noch nicht genau, wenn, wahrscheinlich sicher ab der 4. Man rechnet damit, dass die Ergebnisse relativ bald schon drin sind, die Hochrechnungen schon lange klar sind. Und eben, wie du es auch sagst, Stromgesetz wird es so deutlich sein, bei der Impfinitiative wird es auch deutlich sein. Gesundheitsinitiative haben wir heute jetzt auch das Gefühl, ja, die haben auch keine Chance. Also, wir werden relativ früh auf Sendung gehen, live oder leicht versetzt. Auf jeden Fall hört die Bern einfach Spezial und noch einmal gehen stimmen und vor allem die zwei Gesundheitsinitiativen unbedingt ablehnen. Ganz wichtig, vor allem die erste Prämieninitiative, ganz wichtig nach dieser 13. Rente von der AHV, wo man da der SP, der Linken, so einen unglaublichen Triumph ermöglicht hat. Jetzt ist Zeit, dass man wieder zeigt, hey, der Sozialstaat ist ausgebaut in der Schweiz. Er ist ausgebaut und in der nächsten Zeit geht es nur darum, den zu sparen oder runterzufahren oder effizienter zu machen. Wir können uns das auch nicht mehr leisten, aber es ist ja nicht nötig. Es geht den Menschen in der Schweiz so gut wie noch nie in den letzten 300'000 Jahren. Seitdem gibt es etwa den Homo sapiens. Ich weiss nicht, ob es überhaupt einen Homo sapiens gegeben hat hier in unserer Gletscherlandschaft. Keine Ahnung. Aber denen ist sicher nicht so gut gegangen wie uns. Gut. Was auch wichtig ist, an diesem Sonntag werden die Europawahlen sein. Ja, da ist auch noch schwer zu sagen, was da rauskommt. Dominik, auf welche Länder muss man schauen und wie sind da die Trends?
Ja, ich würde auf unsere Nachbarn natürlich schauen. Also ganz sicher auf Deutschland und auf Österreich und auf Frankreich. Entschuldigung, Österreich schauen wir auch noch ein bisschen, weil die Österreicher sind und so. Aber Deutschland und Frankreich. Auch weil es natürlich die wichtigsten Länder sind in der EU. Und dort ist die generell ist die Frage, wie stark werden die sogenannten Rechten? Das ist die Fraktion, wo sich Identität und Demokratie nennt im EU-Parlament. Das ist übrigens ein Känguru-Parlament. Du sagst ja immer vom Känguru-Gericht, oder? Aber es ist ein Känguru-Parlament. Das ist eines der wenigen Parlamente auf der Welt, wo nicht selber ein Gesetz anstoßen kann. Und trotzdem behauptet sie immer, sie sind Demokratie. Item. Aber dort ist wirklich die entscheidende Frage, wie stark wird der Flügel? Und das könnte ein bisschen Auswirkungen haben. Aber der Witz ist, der EU-Kommission, der Ursula von der Leyen, ist eigentlich gleich, wer unter ihrem Parlament ist. Also die Bürokratie ist derart mächtig. Wer jetzt da dann am Sonntag irgendwie sagt, es werde alles ändern, ich zweifle an so einer Aussage. Wir schauen, wie es rauskommt. Ihr lest das auch auf nebelspalter.ch.
Genau, es ist vielleicht noch von der Umfrage her ist klar, in Frankreich rechnet man wirklich mit einem Vormarsch von der Marine Le Pen, aber in Deutschland ist man ein bisschen unsicher, da ist man nie so ganz sicher, ob die Umfragen auch ernst zu nehmen sind, weil halt in Deutschland das Kesseltreiben gegen die AfD ganz, ganz stark ist. Die Leute trauen sich da natürlich fast nicht zu sagen, wenn sie AfD stimmen. Die letzte Umfrage, die ich jetzt hier gesehen habe, glaube ich, gestern gemacht, die CDU wäre dann bei 30%, also CDU und CSU, das wäre ein guter Erfolg für die CDU und CSU. Die SPD bei 15, die Grünen bei 15 und die AfD bei 14, die FDP bei 5. Und ich muss jetzt sagen, wenn man so die Bilanz anschaut von der Ampelregierung, es wäre ein erstaunlich gutes Ergebnis eigentlich für die drei Ampelparteien. Ich traue dem nicht so. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade auch was passiert ist diese Woche, Mannheim und so weiter. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass die Rechtspopulisten da nicht profitieren. Aber sind auch die anderen kleinen Länder sind sicher interessant. Holland wird interessant. Oh, Belgien ja. Ist ganz interessant, weil Belgien, da gibt es ja, also das ist sehr wahrscheinlich, dass dort auch die Rechtspopulisten vor allem in Flandern, also im flämischen Teil, extrem vorwärts machen und zur stärksten Partei werden. Und die sind, das ist eine Partei, die ja sogar die Aufspaltung von Belgien will. Das wird nie passieren in den nächsten 2-3 Jahren, aber vielleicht in den nächsten 5 Jahren. Nein, Belgien ist in einem ganz extremen Zustand. Und also von dem her, es gibt sehr viele interessante Neuigkeiten am Sonntag. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bern einfach spezial wird das auch aufnehmen, falls wir Ergebnisse haben. In Europa haben sie einmal ein bisschen länger, bis die Ergebnisse da sind. Aber in dem Sinn, es wird ein interessanter Sonntag. Und bis dann wünschen wir euch allen eine gute Zeit. Nein, der Dominik wird noch etwas
sagen. Ja, ich muss noch etwas korrigieren, weil ich habe wirklich ganz viele SMS bekommen von Leuten aus Ob- und Nidwalden und aus dem Luzernischen. Ich habe wirklich völlig meine Geografiekenntnis von der Innerschweiz. Es ist ein Skandal. Entschuldigen alle meine Geografielehrer von meiner nicht so langen Karriere. Also, ich muss anfangen. Der Bürgerstock ist Nidwalden. Und ich hätte dort ein bisschen gezögert. Die Spezialität von Obwalden heisst Bratkäse und nicht Käsebrätel.
Das ist Gott, du hast so viel Zeug falsch gesagt. Das ist ja Wahnsinn. Das hast du mir ja gar nicht verraten. Das
der, Lift auf dem Bürgerstock, der heisst Hammetschwandlift und ist von einem berühmten Seilbahnpionier, nämlich einem Bucher, gebaut worden, einem Obwaldner, der überall Hotel und Lift gebaut hat. Der Lift ist nicht 90 Meter und auch nicht 80 Meter, sondern 153 Meter lang. Und die ganz grosse Sache, die kommt erst jetzt. Der Teil dort, der steilste Teil auf der Nordseite vom Bürgerstock, der ist weder Obwalden noch Nidwalden noch sonst irgendetwas. Der ist Luzern und zwar Stadt Luzern. Und die Geschichte ist wirklich lustig. Man hat dort immer Streit gehabt. Nidwalder und Luzerner haben wirklich Streit gehabt über mehrere Jahrzehnte. Und dann hat es 1378 hat man ein freundeidgenössisches Schiedsgericht eingesetzt. Und zwar ist das zusammengesetzt worden aus den Gesandten von Uri und Schweiz. Und die haben dann gesagt, ja gut, der steilste Teil, der wo völlig, da kann man nichts machen, du kannst nicht einmal
den Holz schlagen.
Der geben wir den Luzerner, oder? Und alles andere, was etwas schöner ist, wo man etwas Kühe drauf tun kann, das ist Nidwalden. Und so ist Stadt Luzern zu einem steilen, komplett unbrauchbaren Stück Land geworden, wo aber berühmt worden ist, jetzt durch den Lift, eben durch den Hammetschwandlift. Immerhin.
Aber da siehst du jetzt mal wirklich die Rache der Geschichte. Das ist doch eine super Geschichte. Das zeigt nämlich auch, dass Unrecht, Gemeinheiten immer irgendwann ist. Korrigiert werden. Die Luzerner haben jetzt den wichtigsten Teil. Also die blöde Wiese dort unten mit 3-4 Kühen, das interessiert heute niemand mehr. Der Lift ist weltberühmt. Und vielleicht fahren ja jetzt wichtige Politiker sogar in dem Lift in einer Woche, wenn sie dort sind und bleiben, vielleicht sogar stecken und kommen auch Raketen von Russland über. Nein, jetzt hören wir auf. Aber also, die Korrektur ist also sehr gut, die ist also sehr interessant, aber hat natürlich meinen Glauben in deine Urschweizer Credentials schon ein bisschen erschüttert.
Ja. Das ist tragisch. Das ist wirklich, tragisch. Ja. Asche auf mein Haupt. Aber noch wichtiger finde ich, du siehst auch den Streit in der Innerschweiz. Oder? Es ist ja klar, wenn das Schiedsgericht aus Urner und Schweizer besteht, dann ist klar, dass die Luzerner flach rauskommen. Oder? Und das wäre auch so bei einem Rahmenvertrag mit der EU. Oder? Ich meine, wenn am Schluss der EuGH entscheidet, da sieht man, wie unparteiisch das Schiedsgericht sein müssen. Also ich hätte genau gleich entschieden, trotz Kühe und Lift.
Ja, das ist klar. Trotzdem, dass du nichts weißt von der Urschweiz und dich als Urschweizer ausgehst, bist du immer auf der Seite von der Urschweiz. Das ist gut, das ist der wahre Patriotismus. Genau. Das war Bern einfach an dem 7. Juni 2024, Dominik Feusi und Markus Somm. Wenn euch der Journalismus gefällt, und der muss euch gefallen, dann könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch, das würde uns sehr freuen. Denn zweite ganz wichtige Haltung. ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. Das ist die Haltung auch von Bern einfach. In dem Sinn wünschen wir euch ein sehr schönes Wochenende. Wir hören uns wieder, wie gesagt, am Sonntag Bern einfach speziell zu den Abstimmungen. In dem Sinn, bis dann, eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.